weinendes Mädchen, allein in einem Flugzeug. Ein Mann, der nicht ist, was er glaubt zu sein. Und ein Schwur, der zu einer lebenslangen Suche wird. All das heute bei Spurlos. Ja, schönen guten Tag. Ich muss euch gleich zu Anfang etwas mitteilen. Es gibt ein bisschen Veränderung hier bei Spurlos. Der Michael sitzt heute nicht hier und trotzdem sitze ich hier heute natürlich nicht alleine, aber dazu komme ich gleich. Also, zur Erklärung. Es war schon länger klar, dass er auch mal irgendwas Neues und anderes machen sollte. Der hat jetzt so viele Jahre, viele von euch wissen das, bei Bitte melde dich mitgearbeitet. Ich glaube, ich habe ihn mal als Praktikanten eingestellt. Also könnt ihr euch vorstellen, wir sind ja jetzt schon ein bisschen älter. Er war sehr, sehr lange in meinem Team. Und wenn man so eine Veränderung für jemanden plant, muss es natürlich erstmal auch was Neues geben, was der andere da machen kann. Und die Möglichkeit gibt's jetzt. Er macht jetzt ein Projekt für Join. Wir schicken von hier aus, auch der Migo lächelt, von hier aus liebe Grüße. Und wir finden es richtig gut, dass du das jetzt endlich wagst. Und du wirst das Projekt bestimmt super rocken und auch andere Projekte richtig gut machen. Ich meine, ich habe nicht so viel Sorgen. Michael, du weißt mittlerweile, wie die Waschmaschine funktioniert. Du kannst dir das Essen in der Mikrowelle warm machen. Und ehrlich gesagt, die Möbel, die habe ich dir schon vor Monaten eingepackt. Also ich bin beruhigt. Ich finde, da kann man jetzt mit fast 50 auch mal ausziehen. Spaß beiseite, unsere Daumen sind hier gedrückt. Und ich verstehe natürlich andererseits, und jetzt komme ich zu euch, liebe Podcast-Hörer, der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Ich bin es auch total und ich glaube, Podcast-Hörer sind es auch. Aber ich würde mich sehr freuen und ich fände es auch fair, wenn ihr euch auf diese veränderte Konstellation erstmal einlassen würdet und der sozusagen eine Chance geben würdet. Denn mir gegenüber sitzt die Frau, die mit einer anderen Kollegin zusammen an diesem Podcast schon von Anfang an federführend mitgearbeitet hat. Ich freue mich von Herzen, liebe Silvi. Oder soll ich dich jetzt lieber Silvia nennen, von jetzt an?
Nein, bitte Silvi.
Ich habe mir das ja auch schon ganz lange gewünscht, mit dir auch Podcast zu machen. Das ist jetzt also für uns beide eigentlich gar nicht so eine große Überraschung. Ich glaube, das erste Mal gefragt habe ich dich vor einem halben Jahr. Und jetzt setzen wir es endlich um. Wie fühlst du dich gerade, Silvi, wo du hier mit mir sitzt? Erzähl.
Also ich freue mich wahnsinnig. Ich bin ein bisschen nervös, weil ich nicht weiß, ob ich meine Lesebrille aufziehen soll. Dann
ich habe meine auf. Hör mal, wer kann denn in unserem Alter noch ohne?
Ja, aber dann sehe ich dich nicht scharf. Sehe ich meine Notizen, aber dich sehe ich nicht. Also wir werden
mach die Notizen. Ich bin weich gezeichnet, glaube ich. Besser erträglich.
Okay, also du meinst Lesebrille.
Gut. Ja. Also nervös?
Nö.
Nee, geht?
Jetzt, wo ich weiß, welche Brille, ist gut.
Ja, super. Dann würde ich auch sagen, wir fangen einfach an. Wir haben nämlich eine ganz spannende Geschichte heute zu erzählen und legen los, das neue Team.
Ja, heute erzählen wir die Geschichte von Johanna. Johanna hat einen Traum, den sie, seit sie 5 Jahre alt ist, verwirklichen möchte. Doch das Leben hat etwas ganz anderes mit ihr vor. Was? Das hören wir gleich. Johannas Geschichte ist ein Fall voller Verstrickungen, Lügen und Zufällen. Und eben die Geschichte eines Traums, der dich, Julia, um die halbe Welt führen wird.
Johannas Blick fällt auf ihre kleine Armbanduhr. Es ist 6 Uhr morgens. Draußen ist es noch dunkel. Durch das kleine Fenster versucht das Mädchen, etwas zu erkennen. Aber sie sieht nur viele, viele blinkende Lichter. Die 5-Jährige lässt sich wieder in ihren Sitz zurückfallen. Johanna muss gähnen. Sie hat Mühe, die Augen offen zu halten. Gerade als ihr Kopf nach vorne sackt und sie kurz davor ist, einzuschlafen, weckt sie eine laute Durchsage. Ready for takeoff! Mit einem Piepen gehen die Lichter in der Kabine aus. Und nur die Notbeleuchtung und einige Leselampen sind noch an. Die kleine Johanna sitzt in der ersten Sitzreihe einer Maschine der Lufthansa. Das Mädchen ist ganz allein. Niemand begleitet sie. Unsicher schaut Johanna zur Stewardess, die sich ihr gegenüber hinsetzt und anschnallt. Die Stewardess erwidert Johannas Blick und lächelt aufmunternd. »Ich habe Kekse für dich«, flüstert sie Johanna augenzwinkernd zu. »Wenn wir oben sind, bringe ich sie dir.« Johanna lächelt. Dann blickt sie wieder aus dem Fenster. Die Maschine wird schneller und schneller und hebt schließlich schwerfällig ab. Johanna merkt, dass ihr Tränen über die Wangen laufen. Sie ärgert sich. Sie wollte doch nicht weinen. Sie wollte ganz stark sein. Aber sie weiß, dass sie jetzt ihre Heimat verlässt und all die Menschen, die sie liebt und zu denen sie gehört. Eine unbeschreibliche Sehnsucht erfasst Johanna. Johanna schwört sich, zurückzukommen. Zurückzukommen in dieses Land. Zurück zu den Menschen, die sie liebt. Das kleine Mädchen meint es ernst, sehr ernst. Und jeder soll das wissen. Deshalb beugt sie sich vor zur Stewardess und sagt leise, ich schwöre, dass ich zurückkomme. Und ich verspreche, dass ich sie alle wiederfinden werde. Was die kleine Johanna nicht ahnt, zur gleichen Zeit, um 6 Uhr morgens, als die Maschine der Lufthansa gerade abhebt, steht etwa 100 Kilometer entfernt ein Mann in seiner Küche und trinkt in aller Ruhe einen Schluck Kaffee. Johanna und dieser Mann sind sich noch nie begegnet. Sie haben noch nie voneinander gehört. Sie haben nicht einmal die leiseste Ahnung, dass es den anderen gibt. Und dennoch verbindet Johanna etwas mit diesem Mann. Ein Geheimnis, von dem zu diesem Zeitpunkt noch niemand etwas weiß. Johanna strahlt, als die Stewardess ihr 3 Kekse zusteckt. Und der Mann aus der Küche steigt in sein Auto, um zur Arbeit zu fahren. Es ist der 28. November 1965, 6.15 Uhr. Und es ist der Beginn von Johannas Geschichte.
Und diese Geschichte erzählen wir heute.
Ja.
Beziehungsweise Johanna erzählt uns ihre Geschichte. Und es ist eine Geschichte, die wirklich nur das Leben so schreiben kann. Ausdenken kann man sich so etwas nicht. Und es ist eine Geschichte, in der es sehr, sehr, sehr viele Täler gibt. Denn Johanna wird an diesem Schwur, den sie laut und deutlich in diesem Flugzeug ausgesprochen hat, im Laufe ihres Lebens fast zerbrechen.
Ich war in meinem Leben sehr oft in so dunklen Momenten. Da hatte ich überhaupt gar keine Hoffnung mehr. Da dachte ich, es wäre alles festgefahren und es gäbe keinen Morgen mehr.
Wir beginnen vorne und springen zurück in das Jahr 1959. Johannas Mutter Ilse ist Deutsche. Ihr Vater Manuel ist US-Soldat und Ende der 50er Jahre in Deutschland stationiert. Manuel ist amerikanischer Staatsbürger und in den USA aufgewachsen, aber seine Familie, die stammt ursprünglich aus Mexiko.
Manuel ist sehr groß und schmal und hat auffallend dunkles, dichtes Haar. Ilse ist eine blonde, kühle Schönheit. Die beiden begegnen sich in einer Bar in Wiesbaden und für Manuel ist es Liebe auf den ersten Blick. Manuel und Ilse werden schnell ein Paar. Und nicht nur das. Wenige Monate nach ihrem ersten Zusammentreffen in der Bar ist Ilse schwanger. Manuels Glück ist perfekt. Und die beiden heiraten. Als Manuel schließlich am 12. März 1960 seine neugeborene Tochter Johanna das erste Mal in den Armen hält, kann er sein Glück kaum fassen. Er hat das Gefühl, vor Liebe zu platzen. Er verwöhnt die kleine Johanna vom ersten Tag ihres Lebens an. Sie ist seine Prinzessin, sein Ein und Alles. Und ab diesem Tag der wichtigste Mensch in seinem Leben.
Nach Johannas Geburt bleibt dem jungen Paar allerdings nicht sehr viel Zeit zum Durchatmen, denn 2 Monate nach ihrem ersten Kind ist Ilse schon wieder schwanger. Und so kommt es, dass Johannas Schwester Olivia nur 11 Monate nach Johanna zur Welt kommt.
Wahnsinn, ne?
Wahnsinn. Und jetzt mal ganz ehrlich, Ich bin darüber sehr erstaunt, ich habe das noch nie gehört.
Also, ich war auch sehr überrascht. Wir sind ja beide Mütter und beide denken sich so, das ist aber sportlich. Die Mütter da draußen werden es verstehen. Mich hat es auch überrascht, wie gesagt. Aber Johanna hat uns viele Jahre später alle Unterlagen zur Verfügung gestellt und wir haben uns davon überzeugt, Johanna und ihre Schwester Olivia sind tatsächlich innerhalb von 12 Monaten geboren und wir sind jetzt auch mittlerweile schlauer durch die Vorbereitung auf den Podcast. Theoretisch also kann eine Frau auch schon nach 4 bis 6 Wochen nach der Geburt wieder schwanger werden, ne?
Kann. Erstaunlich.
Ja, aber ist so.
So, die kleine Familie ist also schneller als erwartet. Mhm. Komplett. Die jungen Eltern Ilse und Manuel haben jetzt 2 kleine Töchter, Johanna und Olivia. Manuel ist sehr, sehr glücklich und sehr stolz. Er wünscht sich, mit seiner Frau und seinen beiden Töchtern zurück in seine Heimat zu ziehen, in die USA, nach Chicago. Ilse hat nichts dagegen. Und so verabschieden sich Ilse und Manuel mit den beiden Babys im August 1962 am Frankfurter Flughafen von Ilses Eltern und fliegen in ihr neues Leben nach Nordamerika.
Ja, und wir haben es schon erwähnt, Manuel ist in Chicago aufgewachsen, aber die Familie stammt aus Mexiko.
Genau, und das wird später ganz wichtig sein. Julia, für dich, es wird ein wichtiges Indiz sein, aber du bist zum jetzigen Zeitpunkt noch in weiter Ferne.
Genau, so weit sind wir noch gar nicht. Wir befinden uns mit Johannas Geschichte noch im Jahr 1962. Die kleine Johanna fliegt also mit ihren Eltern und ihrer Schwester über den Atlantik. Es wird in Johannas Leben noch viele Flüge über den Atlantik geben. Aber nun geht es nach Chicago, in die Heimatstadt ihres Vaters.
Und hier in Chicago setzen auch die ersten Erinnerungen ein, die Johanna hat. Manuels mexikanische Familie lebt ganz in der Nähe.
Johanna erinnert sich noch gut an ihre Großeltern, Tanten und Onkel, die immer lachen, Spanisch sprechen und sie und ihre Schwester ständig umarmen und küssen. Johanna erinnert sich noch sehr genau an ihre kleine Schwester Olivia, die sie unendlich lieb hat. Johanna ist von Anfang an eine stolze große Schwester und Olivia hat einen ganz besonderen Platz in ihrem Herzen.
Ich kann mich erinnern, dass ich mit ihr in einem Bett geschlafen habe und mir wurde erzählt, dass ich ein unheimlich fröhliches Mädchen war und meine Schwester hat sehr viel geweint. Und dann habe ich dann einfach mitweinen müssen, weil sie so traurig war oder irgendwie geweint hat. Ich habe mich wahrscheinlich auch schon als große Schwester gefühlt, dass man irgendwie ein bisschen verantwortlich ist, ne?
Ja, diese Erinnerungen hütet Johanna bis heute wie einen Schatz. Und wir ahnen es natürlich schon, es wird ihr bald nicht mehr viel bleiben als diese Erinnerung.
Mhm. Ja, die Erinnerung an eine Schwester, die mit Johanna in einem Bett schläft und die Johanna so unglaublich liebt, dass sie mitweinen muss, wenn Olivia weint. Ja. Das ist schon sehr süß.
Bei aller Liebe für ihre Schwester, in Johannas kindlichen Welt ist ihr Vater Manuel die Hauptfigur. Er ist der Dreh- und Angelpunkt in ihrem Leben. Johanna liebt ihren Papa über alles und ihr Papa wiederum liebt seine ältere Tochter über alles. Er macht viele Ausflüge mit Johanna. Die beiden fahren oft zusammen zum Michigansee. Dort schwimmen sie oder sie angeln. Manuel liest Johanna jeden Wunsch von den Augen ab und er trägt sie auf Händen. Sie ist seine Prinzessin und das sagt er jeden Tag zu ihr.
Ich kann mich an meinen Vater erinnern. Er war sehr liebevoll. Ich erinnere mich an seine schönen schwarzen Locken und dass er sehr groß war. Er war sehr herzlich, hat viel mit mir gelacht. Ich kann diese Wärme noch irgendwie fühlen oder habt ja über all die Jahre noch nachträglich gefühlt.
Ja, Johannas Erinnerungen, die sind aus dem Jahr 1965. Sie ist inzwischen 5 Jahre alt zu dem Zeitpunkt und bis heute, sagt sie, spürt sie die Wärme, mit der ihr Vater Manuel sie in den ersten Lebensjahren umgab. Das ist wirklich das größte und ja wichtigste Geschenk, finde ich, was man einem Kind so im Start mitgeben kann. Ne?
Das ist ein Polster und das hat Johanna in schwierigen Situationen in ihrem späteren Leben auch immer wieder aufgefangen, diese bedingungslose Liebe ihres Vaters.
An ihre Mutter Ilse kann sich Johanna aus diesen Jahren in Chicago, in der Zeit, gar nicht erinnern. Ilse muss wohl anwesend gewesen sein, aber Johanna hat gar keine speziellen Erinnerungen an sie. Ilse ist in diesen Jahren irgendwie, ja, wie so ein blinder Fleck, farblos für Johanna. Wir können aber ganz klar sagen, Johanna ist in Chicago ein sehr, sehr glückliches Kind.
Aber im Herbst 1965 endet Johannas behütetes und liebevolles Leben in Chicago. Und es endet überraschend und es endet brutal. Denn Ilse und Manuel lassen sich scheiden. Johanna ist jetzt 5 Jahre alt, aber sie hat von den Auseinandersetzungen ihrer Eltern nichts mitbekommen. Und als sie davon erfährt, bleiben ihr nur wenige Tage, um die erschütternden Neuigkeiten zu verarbeiten.
Und es gibt einiges zu verarbeiten, denn Johannas Mutter Ilse lässt sich schuldig scheiden. Das gibt ihr die Möglichkeit, darüber zu bestimmen, wo ihre Kinder leben werden. Manuel möchte beide Töchter bei sich behalten. Er will Johanna und Olivia aufziehen. Er hat eine große, intakte Familie hinter sich. Die Kinder wären bei ihm in besten Händen. Aber Ilse sieht das anders. Sie lässt nur ihre jüngere Tochter Olivia bei Manuel. und sie nimmt die 5-jährige Johanna mit.
Was bedeutet eigentlich schuldig geschieden?
Oh, fragen Sie Rechtsanwältin Julia Leischig. Nein, ich habe es natürlich mir hier rausgeschrieben. In Deutschland hatte man bis 1977 das Recht, sich nach dem Schuldprinzip scheiden zu lassen. Also bei schuldhaftem und ehewidrigem Verhalten eines Ehegatten hatte man bestimmte Rechte. Zum Beispiel bei der Bestimmung der Unterhaltsrechte und Pflichten. Ja, und diese Karte zieht Ilse. Sie kann Johanna mitnehmen und muss Manuel keine Auskunft über ihren Aufenthaltsort geben. Das finde ich schon heftig. Und sie kann auch bestimmen, dass Manuel keinen Kontakt zu Johanna aufnehmen darf. Und genau das tut sie auch. Manuel darf keinen Kontakt zu Johanna aufnehmen. Also das hat sich ja Gott sei Dank komplett geändert. Denn Schuld ist wahrscheinlich auch, wenn der eine Geliebte hat oder einen Geliebten. Ne?
Genau.
Irgendwie sowas auch. Ja, also was hat das denn mit der Beziehung der Eltern zu den Kindern zu tun? Das ist ja fürchterlich. Da sind wir gut dran, dass sich das geändert hat.
Ja, allerdings.
Ilse und Manuel werden zwar in den USA geschieden, das Prinzip ist dort aber in den 70er Jahren genau das gleiche wie in Deutschland.
Und sag mal, hatte der Manuel sich denn was zu Schulden kommen lassen in dieser Ehe, weil du vorhin erwähnt hast, dieses ehewidrige und schuldhafte Verhalten?
Ja, was immer das auch ist, ne? Wie gesagt, also wahrscheinlich Fremdgehen oder ich weiß es nicht. Also was er getan hat oder getan haben soll, das wissen wir nicht. Aber wir werden Johannas Mutter Ilse noch näher kennenlernen. Und ich kann hier schon ein bisschen vorgreifen. Ich bezweifle sehr, und ich glaube, dir geht's genauso, dass dieses Arrangement irgendetwas mit Manuel zu tun hatte. Auch Johanna glaubt, dass ihre Mutter Ilse Manuel nur wehtun wollte.
Das denke ich auch, denn schnell stellt sich heraus, Ilse möchte Johanna nicht behalten, um mit ihr zusammenzuleben. Sie will ihr eigenes Leben führen, und zwar in New York. Und Johanna passt dort überhaupt nicht in ihre Pläne. Und deshalb findet sich die knapp 5-Jährige plötzlich in einem Flugzeug nach Deutschland wieder, auf dem Weg zu ihren Großeltern. Und zwar ganz alleine, ohne ihre Mutter Ilse. Eine Stewardess kümmert sich um das verängstigte kleine Mädchen. Sie versorgt Johanna mit Keksen und Saft und mit Taschentüchern, wenn die Tränen wieder fließen. Und Johanna hat auf diesem Flug über den Atlantik nur einen einzigen Gedanken.
Dieser Rückflug, dass es der Abschied war von Mutter und Vater, von Schwester, von der Familie dort. Ich kann mich noch erinnern, dass ich immer überlegt habe, wie kann ich nur wieder zu ihm kommen? Wie kann ich wieder nach Chicago kommen zu meinem Vater? Meine Mutter war mir damals eigentlich auch schon egal, kann man nicht sagen, aber die ist ja einfach nach New York gezogen nach der Scheidung und hat sich's dort gut gehen lassen, ne?
Man kann sich das ja auch gar nicht vorstellen. Stell mal vor, du bist 5 Jahre alt und sitzt in einem Flieger auf dem Flug ins Ungewisse. Das ist doch in höchstem Maße grausam, oder?
Wahnsinn, Wahnsinn. Oh. Also alleine dieses Kind alleine in diesen Flieger zu setzen.
Also, wow. Hier auf diesem Flug schwört sich die kleine Johanna, dass sie zurückkehren wird, um ihren geliebten Papa und ihre Schwester wiederzusehen.
Ja, und das haben wir schon zu Beginn gehört. Das ist ein Schwur mit schwerwiegenden Folgen. Aber erstmal ist von Chicago jetzt gar keine Rede mehr, denn Johanna wird am Flughafen in Frankfurt am Main von ihren Großeltern abgeholt. Die freuen sich auch, ihre Enkelin endlich wieder bei sich zu haben. Aber für Johanna ist der Neustart natürlich sehr schwer, denn ihre Großeltern, das sind fremde Menschen für sie.
Johanna musste ihren Vater und ihre Schwester zurücklassen und ihre mexikanische Familie, die sie liebt, und ihre Mutter. Aber die scheint kein Interesse an der Tochter mehr zu haben. Für eine 5-Jährige eine Tragödie.
Johannas Großeltern leben in der Nähe von Wiesbaden. Und sie versuchen ihrer Enkelin Johanna in der folgenden Zeit all das zu geben, was ihr nun fehlt. Aber sie können natürlich die Liebe einer Mutter und die Liebe eines Vaters nicht ersetzen. Und vor allem nicht die Liebe dieses Vaters. Jeden Tag hofft Johanna auf Nachrichten von ihren Eltern. Doch von Manuel kommt überhaupt kein Lebenszeichen. Und Ilse schreibt gelegentlich eine unpersönliche Postkarte.
Im Haus ihrer Großeltern wird Johanna verwöhnt und auf Händen getragen. Doch wenn Johanna sich außerhalb des Hauses bewegt, hört sie immer wieder die Gerüchte über ihre Mutter Ilse. Mal schnappt sie hier etwas auf, mal dort. Und am Ende ergibt sich ein Bild. Ilse hatte offensichtlich schon immer den großen Traum, in die USA zu ziehen. Und was lag näher, als dieses Vorhaben über einen US-Soldaten einzufädeln? Jahrelang traf sie sich mit vielen GIs, aber keiner wollte sie heiraten und mitnehmen. Deshalb versuchte sie wohl schließlich schwanger zu werden. 1960 hat das mit Manuel geklappt. Ilse wurde schwanger, wie wir wissen. Die kleine Johanna war also Ilses Ticket in die USA. Nicht mehr und nicht weniger, sagen die Gerüchte über Ilse.
Das würde bedeuten, die Scheidung, also Ilses Scheidung von Manuel, ist total konsequent, denn sie wollte ja nie Mutter und Ehefrau sein, sie wollte nur in den USA leben.
Genau, es war dann wohl, wenn die Gerüchte stimmen, Teil des Plans und das Verhalten passt zu dem, was man sich erzählt. Am einfachsten war das, ihren Plan umzusetzen, wenn sie eben Ehefrau eines amerikanischen Staatsbürgers würde.
Genau. Und es kommt hinzu, 1940 legte der US-Kongress die Regeln für die legale Einwanderung in den USA fest. Und dieses Einwanderungsvisum für die USA, die Green Card, diesen Begriff kennen wir ja alle, der erlaubt die unbefristete Aufenthaltserlaubnis in den USA.
Und wenn man sich die Regelung rund um diese Green Card genauer ansieht, dann entdeckt man etwas sehr Passendes. Wenn man als Ausländer ja einige Jahre mit einem Amerikaner verheiratet ist, bekommt man diese Green Card dann automatisch und darf sie nach einer Scheidung auch behalten. Bedeutet, Ilse musste ein paar Jahre in der Ehe mit Manuel, ich sag mal, ausharren und danach konnte sie trotz Scheidung ohne Probleme in den USA bleiben. Ilses Plan von einem Leben in ihrem Traumland USA war also aufgegangen.
Ja, also Ilse sitzt nun in New York und Johanna hofft noch viele Monate auf Nachrichten von ihrem Vater und von ihrer Schwester Olivia. Aber mit der Zeit versteht sie sehr gut, was passiert ist. Dass ihr Vater nämlich ein Opfer der Machenschaften ihrer Mutter Ilse ist. Er meldet sich nicht, weil er sich nicht melden kann oder darf. Und Johanna spürt die Liebe ihres Vaters und sie wird niemals daran zweifeln. Trotzdem ist sie ein einsames kleines Mädchen.
Ich habe mich schon sehr einsam gefühlt, auch wenn meine Großeltern alles gemacht haben. Die haben alles gemacht, was in ihrer Macht war, um mich glücklich zu machen. Also mir hat es an nie was gefehlt. Aber das war natürlich ein Leben mit zwei älteren Menschen an einem Tisch zum Beispiel. Da wünschte ich mir oft, meine Schwester sozusagen als zweiten Part dazu am Tisch zu sitzen. Es hört sich komisch an, aber ich habe bestimmt fast jeden Tag daran gedacht. Man versucht es auch ein bisschen wegzudrücken, weil es einen natürlich auch sehr belastet, wenn man es zu oft es an sich ranlässt.
Ja, also es fehlt Johanna äußerlich nichts in diesen Jahren in Deutschland bei ihren Großeltern. Aber sie ist einsam und sie sehnt sich nach ihrem Vater und nach ihrer Schwester. Kann man eigentlich so eine Sehnsucht überhaupt ausgleichen, Julia?
Also ich glaube nicht. Also ich finde es total schön. Ne? Es hätte noch schlimmer sein können, dass die jetzt auch noch schrecklich sind, diese Großeltern. Sie kriegt unglaublich liebevolle Großeltern. Aber wenn du als kleines Kind so traumatisiert bist, dann hat wahrscheinlich niemand eine Chance. So viel Liebe kann man als Außenstehender gar nicht geben, aber man kann das nicht ersetzen. Johanna hat ihren Vater vergöttert, genau wie er sie. Und sie liebt und vermisst ja auch ihre Schwester aus tiefstem Herzen. Und sie hat auch, das darf man nicht vergessen, ihre Heimat verloren, ihr Zuhause, auch diese südamerikanischen Wurzeln, die da um sie rum waren. Nee, ich glaube, die Großeltern hatten leider keine Chance, diesen Verlust aufzuwiegen.
Jeden Tag denkt Johanna an ihren Vater und an ihre Schwester. Und jeden Tag überlegt sie, wie sie zu ihnen zurückgelangen kann. Und dann plötzlich, eines Tages, scheint sich eine Chance zu ergeben.
Die Großeltern lieben Johanna aus ganzem Herzen, daran gibt's überhaupt keinen Zweifel. Aber im Jahr 1968 trifft Johannas Opa eine weitreichende Entscheidung.
Als ich ja dann 8 Jahre alt wurde, hat ja mein Opa dann mal ein Machtwort gesprochen. Und hat gesagt, so, jetzt reicht's, das Kind muss zur Mutter. Und da habe ich schon gesehen, ich wurde natürlich auch gefragt, ob ich das möchte. Und der erste Gedanke war, dann bin ich nah an Chicago und dann mal gucken, was wir da machen können, ob ich da nicht irgendwie die Familie finde. Und da war ich 8 Jahre alt.
Sag mal, Julia, warum will der Großvater, dass Johanna zur Mutter nach New York geht?
Das weiß Johanna nicht genau, aber sie vermutet in der Rückschau, dass er tatsächlich dachte, dass ein Kind zur Mutter gehört, was ja auch stimmt. Oder sie wollten, dass Johanna für den Fall, dass ihnen irgendwas passieren würde, ja, dass sie die Mutter besser kennenlernen sollte. Also mir fallen da auch einige gute Gründe ein, um Johanna zu ihrer Mutter zu schicken.
Jedenfalls, die Großeltern versichern Johanna immer wieder, dass diese Entscheidung nicht aus mangelnder Liebe getroffen wurde. Und was Johanna in New York erwarten würde, das können sie natürlich nicht ahnen.
Nein, das ahnen die Großeltern nicht im Entferntesten. Und so heißt es 1968 Abschied nehmen. Am Flughafen in Frankfurt am Main nehmen sich die drei ein letztes Mal in die Arme. Johanna möchte ihre Großeltern nicht bekümmern und unterdrückt ihre Tränen. Tapfer nimmt sie ihre Tasche und läuft in Begleitung einer Stewardess durch die Gepäckkontrolle. Ein letztes Mal dreht sie sich um und winkt ihrer Oma und ihrem Opa noch einmal fröhlich zu. Die beiden winken zurück. Dann geht Johanna mit der Stewardess in den Wartebereich. Und nun weint sie bitterlich. Hier, wo die Großeltern sie nicht sehen und sie ihnen keine Sorgen bereitet.
2 Stunden später sitzt Johanna wieder in einem Flugzeug. Wie 3 Jahre zuvor ist sie völlig allein. Und wie 3 Jahre zuvor hat sie überhaupt keine Vorstellung, was sie am Zielort erwartet. Die 8-Jährige versucht den ganzen Flug über tapfer zu sein. Sie denkt an ihren Papa. Johanna weiß genau, dass New York und Chicago etwa 1200 Kilometer voneinander entfernt liegen. Aber zumindest trennt sie nun nicht mehr der riesige Atlantik von ihrem Vater. Sie hofft auf eine Gelegenheit, ihren Papa von New York aus suchen zu können. Die Maschine landet 6 Stunden später in New York. Und die 8-Jährige Johanna passiert in Begleitung einer Stewardess alle Kontrollen. Dann betritt sie die Ankunftshalle und dort wartet ihre Mutter Ilse.
Ja, ich war dann durchs Gate gekommen und dann stand sie da. So wie ich sie auch auf Fotos gekannt habe. Im ersten Moment ist da bei mir keine so große Bindung gewesen. So Verbindung mit ihr. Ich habe sie sogar gefragt, wie kann ich dich denn jetzt nennen? Mama, Mami, Mutti. Ja, wir waren uns fremd. Ich war dann mehr beeindruckt von den Hochhäusern und von dem, was alles so um mich rum war. Es war sehr viel auf einmal, muss ich sagen.
Johanna ist zu dem Zeitpunkt 8 Jahre alt, ne? Was die schon hinter sich hat. Du musst dir mal dieses Hin und Her vorstellen, Silvi.
Ja.
Und vor ihr steht jetzt eine für sie Fremde, bei der sie jetzt leben soll. Das ist auch viel.
Das ist auch viel, denn diese Fremde, deren Wunsch es ja nicht war, dass Johanna zu ihr kommt, das war ja die Entscheidung des Großvaters.
Stimmt, ja.
Das zeigt schon, dass die kommende Zeit sehr schwierig werden wird.
Ja, das liegt auf der Hand. Johannas Mutter Ilse lebt im New Yorker Stadtteil Queens. Ihre Wohnung liegt im 18. Stockwerk und Johanna kann aus dem Fenster die Skyline von Manhattan sehen. Das ist für ein 8-jähriges Mädchen aus Hessen natürlich absolut überwältigend. Aber das ist auch das Einzige, was positiv ist. Der Kühlschrank in Ilses Wohnung ist zwar immer voll, aber Ilse selbst ist viel unterwegs und kaum zu Hause. Wenn sie da ist, wird es zunehmend schwieriger zwischen Mutter und Tochter. Ilse ist, wie zu erwarten war, an Johanna nicht interessiert. Und nach wenigen Wochen schon ist Johanna völlig verzweifelt.
Sie hat immer nur das Nötigste gemacht mit mir. Und ich habe mir so gewünscht, mehr Liebe von ihr zu bekommen, aber da kam nichts. Sie wollte ja eigentlich gar keine Kinder und die waren ja eigentlich nur Mittel zum Zweck, um nach Amerika zu kommen. Und das hat sie mir halt auch, mich auch spüren lassen. Und dann habe ich meiner Mutter einen Brief geschrieben, dass ich sie lieb habe und dass ich mir gewünscht habe, immer bei meiner Mami zu sein, dass ich sie sehr lieb habe. Und dass ich mir wünsche, dass sie endlich meine Mama wird. Oder meine Mami, habe ich gesagt, geschrieben. Mami, habe ich zu ihr gesagt. Und sie soll nicht immer so böse mit mir sein. Ich habe gemerkt, dass ich sie belaste. Und dass sie mich einfach nicht wollte. Das merkt ein Kind.
Also Silvi, es gibt ja in unseren Geschichten und bei den Schicksalen oft Punkte, ne, die einen besonders berühren. Mhm. Wenn man erzählen muss oder erzählt bekommt, dass eine Mama oder ein Papa das eigene Kind nicht liebt und auch Liebe nicht zeigen kann, ich muss sagen, boah, das haut mich immer wirklich richtig um. Ich kann es nicht verstehen. Ich bin auch keine Psychologin. Es gibt sicher auch dafür wieder ganz viele schlaue Gründe, aber boah, da ist so meine persönliche Grenze erreicht. Ich kann nicht verstehen, wenn du dein Kind nicht liebst, oder?
Ja, und wenn du dieses Kind dazu bringst, einen Brief zu schreiben und um deine Liebe zu betteln,
ja.
Das ist schon...
Schrecklich ist es.
Ja, unbeschreiblich. Mhm. Und das Verrückte ist, das war ja absehbar. Also Ilse hatte Johanna ja schon 3 Jahre zuvor nicht haben wollen. Und ich denke, der Großvater hat sich da komplett verschätzt.
Mhm.
Und er hatte sicher nur Gutes im Sinn, aber mit dieser Reaktion seiner eigenen Tochter hat er wahrscheinlich auch nicht gerechnet.
Nee, kann er ja nicht. Also für ihn ganz normal gehört ein Kind zur Mama. Und vielleicht... hat er sich auch von Johannas Fassade blenden lassen, ne? Von diesem mutigen Kind, das so immer versucht, stark zu sein und tapfer und will niemand zur Last fallen.
Und nach außen funktioniert das übrigens auch in New York. Johanna lernt ganz schnell Englisch und besucht eine Schule in Queens. Und sie orientiert sich gut und schnell und sie geht einkaufen und hilft bei der Organisation des Haushaltes.
Ja, das ist die starke Johanna, die funktionieren will und die es allen recht machen möchte. Aber hinter dieser Fassade sitzt ein kleines, 8-jähriges Mädchen, das nur geliebt und gesehen werden will.
Meine Mutter hat dazu geneigt, wenn ihr irgendwas nicht gepasst hat, mich mit Schweigen zu strafen. Also die hat mich nicht geschlagen, die hat einfach nicht mehr mit mir gesprochen. Und ich kann mich an einen Tag erinnern, wo ich vor ihr gekniet habe. Oh, heftig jetzt. Und habe ihr gesagt, schlag mich doch, schlag mich doch. Und rede wieder mit mir. Und hat sie nicht drauf reagiert. Sie hat sich umgedreht und ist gegangen. Sie hat mich da knien lassen. Ja, wie ein Hund. Das war, glaube ich, einer der schlimmsten Momente mit meiner Mutter.
Also jetzt setzt bei mir die Verachtung für diese Frau ein. Jetzt kann ich nicht mehr objektiv bleiben.
Das verstehe ich total und ich frage mich, wie Johanna es schafft, trotzdem weiterzumachen.
Johanna hat natürlich gar keine Wahl. Sie muss ihre Zeit mit der Mutter irgendwie durchstehen. Aber ein Gedanke, ein Gefühl trägt sie durch die Monate in New York. Es ist die Erinnerung und die Sehnsucht nach ihrem Vater Manuel.
Ich habe so meine Schwester und meinen Vater immer so zusammen gesehen. Und klar habe ich mir auch vorgestellt, wenn ich meinen Vater finde, finde ich auch meine Schwester. Wenn ich so im Bett gelegen habe in New York, ja, da war eine Wärme da. Und das war fast wie, man könnte es so beschreiben, wie wenn man an einem Sommertag draußen ist und die Sonne wärmt einen. So habe ich das empfunden, dass er halt so weit weg ist, aber die Wärme trotzdem zu mir kommt.
Ja, dass er weit weg ist, das ist Johanna klar. Und im Fernsehen sieht sie die Bilder des Vietnamkrieges. Und sie weiß, dass ihr Vater Soldat ist. Und nun lebt sie in der Angst, dass er gar nicht in Chicago sitzt, sondern vielleicht im Krieg ist und verwundet werden könnte.
Diese Sorge ist nicht ganz unrealistisch, denn im Vietnamkrieg verlieren etwa 60.000 US-Soldaten ihr Leben. Über 300.000 Soldaten wurden damals verletzt.
Wie reagiert denn Johannas Mutter Ilse auf die Sorgen ihrer Tochter?
Johannas Mutter kümmert es natürlich wenig. Im August 1969 verabschiedet sie sich von Johanna und sagt, sie sei ein paar Tage weg. Später stellt sich heraus, dass sie das legendäre Open-Air-Festival in Woodstock besucht und ihre Tochter für die Zeit einfach mal zu Hause gelassen hat.
Das ist wirklich ganz, ganz, ganz unglaublich. Und hier klaffen Welten auseinander.
Ja.
Also die Ilse amüsiert sich tagelang in Woodstock und Johanna quält sich.
Und das Kind hat Angst.
Genau, um das Leben ihres Vaters.
Die Zeit in New York nimmt schließlich ein gutes Ende. Jedenfalls aus der Sicht von Johanna. Denn die Großeltern in Hessen sind inzwischen ernsthaft besorgt um das Wohlergehen ihrer Enkelin. Sie bitten Ilse, Johanna zurück nach Deutschland zu bringen. Und so sitzt Johanna 1971 wieder in einem Flugzeug und überquert erneut den Atlantik. Doch diesmal ist sie nicht allein, denn ihre Mutter begleitet sie. Und es geht auch nicht ins Ungewisse, sondern zu den geliebten Großeltern. Und die erwarten ihre Tochter und ihre Enkelin schon am Frankfurter Flughafen. Die Wiedersehensfreude ist groß. Oma, Opa und Enkelin fallen sich in die Arme. Die Großeltern nehmen Johanna direkt mit zu sich nach Hause. Ilse dagegen zieht nicht bei ihren Eltern ein. Sie lebt in den folgenden Jahren ihr eigenes Leben. Wo und wie, das wissen weder ihre Eltern noch ihre Tochter so genau. Ja, da stellt sich natürlich an der Stelle die Frage, wie war eigentlich das Verhältnis von Ilse zu ihren Eltern?
Das wissen wir nicht ganz genau, denn auch Johanna weiß, kennt die Hintergründe nicht. Auf jeden Fall hat Ilse in Deutschland kein glückliches oder gar erfülltes Leben geführt. Und dazu kommen wir aber gleich noch.
Ja, von Ilse hören wir erst einige Jahre später wieder. Aber zurück ins Jahr 1971. Johanna lebt bei den Großeltern. Sie besucht die Schule und lebt sich erneut gut in Deutschland ein. Sie findet ein paar Freundinnen und genießt es, mit ihren Großeltern Zeit zu verbringen. Johanna hat die Schönheit ihrer Mutter geerbt und sie tritt gelegentlich auf Modenschauen in der Umgebung auf. 1977 zieht Johanna mit 17 Jahren bei den Großeltern aus, denn sie macht eine Ausbildung zur Einzelhandelskauffrau und beginnt zu arbeiten. Sie ist nun erwachsen und steht auf eigenen Beinen.
Die kleine Johanna ist nun erwachsen und es geht ihr gut. Nur mit ihren Beziehungen zu Männern tut sie sich schwer. Es gibt niemanden, mit dem sie längere Zeit zusammen ist. In all den Jahren quält Johanna nur die Sehnsucht nach ihrem Vater Manuel. Deshalb beginnt sie mit ihrer Suche nach ihm und nach ihrer Schwester Olivia. Sie fragt in Ämtern und im amerikanischen Konsulat nach, ohne Erfolg. Ihr Vater Manuel scheint vom Erdboden verschluckt zu sein. Johannas Sorge aus Kindertagen, ihr geliebter Papa könnte im Vietnamkrieg gefallen sein, quält sie nun wieder Tag und Nacht.
Als Johanna 20 Jahre alt ist, wird sie schwanger. 1980 kommt ihr Sohn Thomas zur Welt. Ein Vater, mit dem Johanna in einer festen Beziehung wäre, gibt es nicht. Denn Thomas' Vater ist weder an Johanna noch an seinem Sohn interessiert und meldet sich nur selten. Trotzdem ist Johanna überglücklich. Sie liebt ihren Sohn über alles und gibt ihm die Geborgenheit und Wärme, die sie selbst vor vielen Jahren von ihrem Vater Manuel erfahren hat. Als alleinerziehende Mutter ist sie immer für ihr Kind da. Sie verwöhnt den Jungen genauso, wie Manuel sie verwöhnt hat. Seit sie selbst Mutter ist, quält sie die Sehnsucht nach ihrem Vater noch mehr. Denn Johanna weiß nun, was es heißt, ein Kind zu lieben. Und sie kann sich nun vorstellen, wie schrecklich es ist, dieses Kind plötzlich zu verlieren. Wenn sie ihren Sohn ansieht, kann sie den Schmerz ihres Vaters spüren.
Wenige Jahre später geschieht dann etwas Einschneidendes. Johanna öffnet morgens ihren Briefkasten. Ein Brief liegt darin. Absender ist das Bürgeramt eines kleinen Ortes in Hessen. Johanna öffnet den Brief. Es ist ein offizielles Schreiben und darin ist zu lesen, Johannas Mutter Ilse ist gestorben.
Meine Mutter war ja in eine andere Stadt verzogen und ist dann sehr krank geworden, ohne dass wir das wussten. Und dann hatten die vom Einwohnermeldeamt dieser Stadt eine Woche gebraucht, um mich zu finden. Ich habe mir immer gedacht, dass sie vielleicht dann auch wieder den Kontakt gesucht hätte oder beziehungsweise sie mir vielleicht die Liebe gibt, die ich immer von ihr vermisst habe. Dann bin ich dann dorthin gefahren, habe mich dann um die Beerdigung gekümmert, musste dann auch das kleine Apartment, das sie hatte, ausräumen. Und es war sehr schwer zu wissen, dass sie dort gelebt hat. Die wenigen Hinterlassenschaften, da gab es nicht viel. Sie hat in ärmlichen Verhältnissen zum Schluss gelebt. Es hat mich schon getroffen.
Ihre Mutter Ilse ist nun tot und von ihrem Vater und ihrer Schwester Olivia fehlt jede Spur. Johanna unternimmt immer wieder Versuche, Manuel und Olivia zu finden, aber ohne Erfolg. Diese Suchaktionen belasten Johanna sehr. Da ist immer die Hoffnung gepaart mit der Angst vor einem schrecklichen Ergebnis. Ist ihr Vater wirklich noch am Leben oder war er tatsächlich in Vietnam? Ist ihm dort etwas zugestoßen und weiß Olivia, ihre Schwester, überhaupt, dass sie eine Schwester hat?
2018 beschließt Johanna, sich an Bitte melde dich und an dich zu wenden, Julia.
Ja.
Sie hat ein ganz ungutes Gefühl. Ihre Ängste quälen sie natürlich immer noch, aber diesmal will sie Gewissheit haben. Und dann kommt noch etwas dazu. Johanna ist sich nämlich nicht mehr sicher, ob Manuel tatsächlich ihr Vater ist. Mhm. Jahrelang hat sie die Tatsache ignoriert, dass sie groß und blond ist und nichts in ihrem Aussehen auf die mexikanische Herkunft ihres Vaters hindeutet.
Ja, denn Ilse, das wusste Johanna ja vom ehemaligen Nachbarn und von Freunden ihrer Mutter, hatte sehr, sehr viele Kontakte zu amerikanischen Soldaten. Ihr Ziel war es ja, schwanger zu werden. Von wem? Das schien ihr egal zu sein. Sie wollte unbedingt in die USA, koste es, was es wolle. Ja, wir haben mit Johanna gesprochen und wir haben uns darüber verständigt, dass sie einen DNA-Test macht. Dieser soll Gewissheit über ihre Herkunft bringen. Denn in den Erbinformationen lässt sich ablesen, zu welcher ethnischen Gruppe die Vorfahren gehören oder gehört haben. Manuel war ja mexikanischer Abstammung und das müsste dann dementsprechend in Johannas DNA zu erkennen sein. Aber eines war ja absolut sicher. Olivia war Johannas Schwester. Beide hatten dieselbe Mutter. Ilse. Und Manuel war der Vater ihres Herzens, der Mann, den Johanna ihr ganzes Leben lang vermisst hat. Wir haben also beschlossen, uns auf die Suche nach ihm zu machen.
Genau, das war 2018 und wir hatten nicht viele Unterlagen und Informationen über Manuel, denn Ilse hatte offenbar vieles vernichtet. An ihre alte Adresse in Chicago konnte sich Johanna natürlich nicht mehr erinnern. Sie war ja 5, als sie Chicago verlassen hat. Du, Julia, hast trotzdem losgelegt und es konnte tatsächlich niemand ahnen, welche Wendung diese Geschichte noch nehmen würde.
Ich recherchierte zunächst von Deutschland aus. In Chicago schienen Manuel und Olivia nicht mehr zu leben. Auch sonst niemand mit Manuels Nachnamen. Ich versuchte alles, um Manuel oder Verwandte von ihm zu finden, aber es war aussichtslos. Doch dann entdeckte ich in alten Unterlagen die Information, dass Manuel in Tampico in Mexiko geboren worden war. Das heißt, seine Familie war erst nach seiner Geburt in die USA ausgewandert. Tampico ist eine Hafenstadt an der Ostküste von Mexiko und hat etwa 250.000 Einwohner. Eine Recherche in Mexiko ist von Deutschland aus natürlich ungleich schwieriger als in Chicago. Deshalb habe ich einen Kollegen nach Tampico geschickt. Er sollte herausfinden, ob es noch Verwandte von Manuel in seiner Geburtsstadt gab. Und tatsächlich, wenige Tage nach seiner Ankunft rief der Kollege mich an. Er hatte über viele Umwege eine alte Nachbarin gefunden, die sich an Manuels Familie erinnerte und die einen Neffen von Manuel kannte, der ganz in der Nähe lebte. Mein Kollege fuhr zu diesem Neffen und bekam von ihm eine Adresse. Es war die Adresse von Olivias Tochter Melissa. Sie lebte in den USA. Wir nahmen sofort Kontakt zu ihr auf. Melissa war sprachlos, als wir sie anriefen. Denn ihre Mutter Olivia und ihr Großvater Manuel hatten immer von Johanna gesprochen. Sie gab uns Olivias Kontaktdaten. Und ich rief nun Olivia an. Und die konnte ihr Glück nicht fassen. Sie war jetzt 57 Jahre alt und hatte nicht mehr damit gerechnet, ihre Schwester Johanna jemals wiederzusehen. Und leider hat sie mir dann mitgeteilt, dass Manuel sehr krank war. Er lebte in einem Pflegeheim und es gab nur wenig Hoffnung, dass er wieder gesund werden würde. Und dann kam der Schock. Kurz nachdem wir Manuel gefunden hatten, kam die Auswertung von Johannas DNA-Test. Und es gab tatsächlich null Übereinstimmung mit irgendwelchen südamerikanischen Genen. Damit konnte ausgeschlossen werden, dass Johanna eine Tochter von Manuel ist. Johannas Vorfahren stammten auf gar keinen Fall aus Südamerika. Manuel konnte also nicht Johannas Vater sein. Wir hatten somit Johannas Schwester gefunden, ihre Halbschwester. Und ihren über alles geliebten Papa, aber der war nicht ihr leiblicher Vater. Was für ein Ergebnis.
Was für ein Ergebnis. Dieser Teil des Suchergebnisses war erschütternd. Wir informierten natürlich Johanna und für sie war das ein Wechselbad der Gefühle. Ihr geliebter Vater war gar nicht ihr Vater. Alles war eine Lüge. Daneben die Freude, dass Olivia gefunden wurde und sich auf Johanna freute. Mit Manuel hatten wir aufgrund seines gesundheitlichen Zustandes keinen Kontakt aufgenommen. Das wollten wir seinen Töchtern überlassen.
Ja, und so eine Situation ist auch für uns nicht alltäglich. Und ich habe mir die ganze Zeit die Frage gestellt, wie würde ich jetzt mit dieser Information umgehen? Würde ich Manuel sagen, dass er nicht mein Vater ist, oder würde ich so tun, als gäbe es den DNA-Test nicht?
Ja, Manuel war ein alter, kranker Mann, der sich sein ganzes Leben lang nach seinem Kind gesehnt hatte, nach seiner Tochter Johanna. Das ist eine schwierige Frage. Was ist der richtige Weg? Die Wahrheit, dass alles eine Lüge war? Oder verschweigen? Wir werden sehen, wie Johanna und Olivia sich in diesem Punkt entscheiden werden.
Zunächst aber fliegt Johanna in die USA. Wieder einmal sitzt sie im Flieger und überquert den Atlantik. Doch diesmal muss Johanna nicht weinen. Diesmal fliegt sie nach Hause, zu ihrer geliebten Schwester. An einem Flughafen in den USA sind Johanna und Olivia verabredet. Denn Olivia will Johanna so schnell wie möglich sehen und sie fliegt ihr entgegen.
Sie kam dann durch das Gate und man sieht das ja schon, wenn da ist sie ja dann noch hinter der Scheibe gewesen. Ja, und mir kamen dann auch die Tränen. Das war emotional sehr aufreibend und einfach nur schön. Das Herz, das springt in der Brust, diese Wärme bei der Umarmung, das hat alles wieder vergessen lassen, dieser Moment, in dem wir uns in den Armen lagen und einfach nur Schwestern waren und die Außenwelt auch vergessen haben, außenrum.
53 Jahre sind vergangen, seit Johanna und Olivia sich das letzte Mal gesehen haben. Und jetzt liegen die Schwestern einander in den Armen. Sie haben sich so viel zu erzählen, sie haben so viel nachzuholen. Die beiden Frauen halten sich an den Händen und sie lassen sich nicht mehr los. Und sie lachen viel. Vor allem, als sie merken, dass sie sich immer ganz ähnlich kleiden. Jeden Tag sehen sie aus, als hätten sie morgens abgesprochen, was sie anziehen sollten. Jeden Tag lachen die beiden, wenn sie sich morgens begegnen. Zum Verwechseln ähnlich angezogen, aber ohne vorherige Absprache. Schwestern. Sie reden und umarmen sich und sie sind einfach unendlich glücklich.
Ja, aber etwas schwebt über ihnen und belastet die Wiedersehensfreude. Denn was soll mit Manuel geschehen? Wie sollen die beiden Schwestern sich ihm gegenüber verhalten? Manuel lebt in einem Heim in der Nähe. Er ist, das haben wir ja schon gehört, sehr krank. Nächtelang sprechen die beiden Frauen und überlegen, wie sie sich verhalten sollen. Und dann fällt schließlich eine Entscheidung.
Es war furchtbar für mich. Dieses Ergebnis war natürlich für mich ein Schlag ins Gesicht. Womit ich überhaupt nicht gerechnet habe, dass er nicht mein Vater ist, hatte ich dann schon so ein bisschen verdaut. Aber dann kam natürlich auch wieder der Gedanke, möchtest du ihn noch mal sehen? Wie wird das dann für dich sein? Ich war natürlich auch hatte natürlich auch gemischte Gefühle. Und wir wussten dann auch nicht, ob es besser wäre, ihm gar nichts davon zu sagen, dass ich gar nicht seine Tochter bin. Das wäre mit einer Lüge verbunden gewesen für mich. Und das konnte ich einfach nicht. Das ist mir auch überhaupt nicht in den Sinn gekommen, ihn zu belügen. Deswegen hatten wir uns dann auch so entschlossen, es so zu lassen, wie es war. Und dass er mich so in Erinnerung hält, wie er mich in Erinnerung hatte. Das hat mich sehr belastet. Ja.
Johanna besucht Manuel nicht. Sie bringt es nicht übers Herz. Was für eine schwere Entscheidung, den Mann anzulügen, der sie sein Leben lang genauso schmerzlich vermisst hat wie sie ihn. Sie schafft es einfach nicht. Lieber trifft sie ihn gar nicht.
Sehr schwierig. Kannst du es nachvollziehen, Julia?
Ich kann nachvollziehen. Sie begründet ja auch, warum sie sich so entschieden hat.
Und was hättest du gemacht?
Ich hätte es nicht so gemacht. Ohne jetzt, ne, ich möchte ihr nicht zu nahe treten, aber du fragst mich ja, was ich gemacht hätte. Du kennst den Begriff der frommen Lüge. Viele Leute sagen ja, es gibt keine frommen Lügen. In meiner Welt gibt es schon fromme Lügen. Und ich hätte fromm gelogen und hätte ihn besucht, hätte ihm gezeigt, es gibt mich noch und hätte das, glaube ich, so durchgezogen. Aber ich habe auch leicht reden. Ich bin in einer ganz anderen Situation. Es ist nicht meine Geschichte. So stelle ich es mir gerade vor.
Ja, das ist auch schwierig. Ich glaube, wir können hier etwas vorgreifen, Julia. Als Johanna schon wieder ein paar Monate zurück in Deutschland ist, ruft Olivia sie an. Manuel ist nämlich gestorben und für ihn hat sich aber gar nichts geändert. Er weiß ja nicht, dass seine Tochter Johanna ihn gefunden hat.
Und er wusste auch nicht, dass sie nicht seine Tochter ist.
Johanna, die ist natürlich zerrissen, das ist ja ganz klar. Sie zündet eine Kerze für ihren Vater an und sagt ihm in Gedanken, dass sie ihn immer geliebt hat. Das konnte sie ihm ja persönlich nicht sagen. Aber Johannas Geschichte ist hier noch nicht zu Ende und das wird nicht die letzte Überraschung sein, die sie auf der Suche nach ihrem Vater erlebt.
Nein, Johanna kann nicht abschließen, nicht an diesem Punkt. Das hätte mich auch gewundert. Ihr ganzes Leben lang ist geprägt von der Suche nach dem Vater. Nun hat sie ihn gefunden, ja, und andererseits ja doch nicht gefunden. Und die Frage lautet jetzt nicht mehr, wo ist mein Vater, sondern die wichtigste Frage lautet jetzt, wer ist mein Vater?
Genau, Johanna möchte weitersuchen, aber wir als Bitte-Melde-Dich-Team und du, wir konnten an dieser Stelle dann natürlich nicht mehr weiterhelfen, denn wir können nur Menschen suchen, von denen wir ein paar Angaben haben. Also reale Menschen mit einem Namen, Geburtsdatum, einer Herkunft. Und hier geht es aber um die Suche nach einem völlig Unbekannten. Denn jeder erwachsene Mann, der 1959 im Raum Wiesbaden gelebt hat, könnte Johannas Vater sein.
Und deshalb wendet sich Johanna an eine Organisation, die mit Hilfe von DNA-Proben versucht, unbekannte Verwandte zu finden. Man empfiehlt ihr dort ein Recherchebüro, das die Suche übernehmen kann. Und das ist die einzige Chance, die Johanna hat.
Genau. Und eine Mitarbeiterin dieses Recherchebüros nimmt eine DNA-Probe von Johanna und macht sich auf die Suche nach ihrem richtigen Vater. Aber Johanna hat nur sehr wenig Hoffnung, dass man ihren biologischen Vater finden kann.
Doch nach einigen Monaten kommt ein Anruf. Das Recherchebüro ist tatsächlich fündig geworden. Man hat Johannas Vater gefunden. Johanna hält den Atem an. Sie ist am Ziel. Etwas anders, als sie es sich als Fünfjährige auf ihrem Flug nach Frankfurt vorgestellt hat. Aber immerhin, sie hat einen Vater. Und dieser Vater heißt Peter. Johannas DNA-Probe führte die Mitarbeiter in einen kleinen Ort in den USA. Dort schienen entfernte Verwandte von Johanna zu leben. Über einen Stammbaum rekonstruierten die Mitarbeiter des Recherchebüros auf Basis einer DNA-Datenbank, dass Peter Johannas Vater sein muss.
Doch dann der Schock. Als die Mitarbeiter des Recherchebüros Kontakt zu Johannas Vater aufnehmen wollen, um ihn zu informieren und alle Daten abzugleichen, stellt sich heraus, dass Peter nur wenige Wochen zuvor gestorben ist. Johanna ist erschüttert. Trotzdem nimmt sie zusammen mit ihrem Sohn Thomas Kontakt zu Peters Familie auf. Doch Peters Familie lehnt jeden Kontakt zu Johanna ab.
Die dachten, ich wäre eine Erbschleicherin oder eine Betrügerin. Das passte natürlich genau in die Zeit, weil er jetzt gerade einen Monat verstorben war. Das hat sie natürlich auch sehr traurig gemacht und auch so eine Blockade aufgebaut. Wir sind doch ganz unschuldig. Man kann uns doch wenigstens eine Chance geben, uns kennenzulernen. Und dass wir da so auf Ablehnung gestoßen sind, hat natürlich dann auch so einen Schutz auf unserer Seite aufgebaut. Was wollen die eigentlich? Wenn die nicht wollen, dann ist es so und wir brauchen die auch nicht, um glücklich zu werden. Also einfach nur das Gefühl, dass es ein Ende hat. Das war eigentlich das befriedigendste Gefühl an der ganzen Sache. Weil es ja kein Happy End war. Das wusste ich ja in dem Moment, als wir auf Ablehnung gestoßen sind. Da kann man ja auch nichts dran ändern dann.
Was für eine Geschichte. Manuel ist nicht der richtige Vater. Nun präsentiert ein Recherchebüro einen neuen Mann, Peter. Der ist aber tot. Aber wenigstens kann Johanna mit dem Thema Vater abschließen.
Ja, könnte man meinen. Johannas Geschichte ist wirklich eine Achterbahnfahrt. Die Jahre vergehen. Johanna denkt oft an die Vergangenheit. Ihre Großeltern sind inzwischen verstorben. Ilse und Manuel sind nicht mehr am Leben. Und auch ihr biologischer Vater Peter ist tot. Trotzdem gelingt es Johanna, das zu genießen, was sie hat. Ihren wundervollen Sohn und ihre Schwester Olivia. Die beiden Frauen telefonieren mindestens einmal in der Woche miteinander. Abends sitzt Johanna oft auf ihrem Sofa und betrachtet das Foto von Peter, ihrem fremden neuen Vater. Sie sucht nach einer Ähnlichkeit, aber das Gesicht dieses Mannes bleibt ihr seltsam fremd.
Johanna ist immer noch in der DNA-Datenbank registriert, über die ihr Vater Peter gefunden wurde. Sie hat diese Registrierung inzwischen völlig vergessen. Doch dann, am 26. Januar 2024, erhält sie eine Mail von eben dieser Datenbank. Ein Sohn von ihr sei in den USA gefunden worden, 38 Jahre sei er alt. Das Ergebnis sei völlig eindeutig. Die Übereinstimmung ihrer DNA mit der des jungen Mannes lasse keinen Zweifel. Dieser Mann sei ein Kind von ihr.
Johanna lacht, als sie die Nachricht liest. Sie hat einen Sohn und der lebt ganz in der Nähe. Mehr Kinder hat sie nie zur Welt gebracht. Das weiß sie natürlich ganz genau. Kopfschüttelnd schließt Johanna die Mail und erzählt ihrem Sohn von der Nachricht. Beide lachen und scherzen noch tagelang über Johannas angeblich vergessenes und verlorenes Kind in der Datenbank. Das Lachen vergeht den beiden aber, als nach 2 Wochen eine weitere Nachricht der DNA-Datenbank kommt. Johanna muss ein bisschen schmunzeln, bevor sie die Mail öffnet. Mal sehen, was nun wieder Verrücktes in dieser Datenbank passiert ist, denkt sie gut gelaunt. Dann liest sie die ersten Sätze. Und was sie nun erfährt, lässt sie fassungslos erstarren.
Ja, und das ist aber auch wirklich unfassbar.
In der neuen Mail steht, dass der Mann, von dem man angenommen hatte, er sei Johannas Sohn, einen Fehler bei der Eingabe seiner Daten gemacht habe. Nun hätte er alles korrigiert. Er sei nicht 38 Jahre, sondern 83 Jahre alt.
Ja, Wahnsinn. Johanna wird natürlich schwindelig und das kann ja auch nur eins bedeuten.
Ja, das kann nur eins bedeuten, wenn man noch ein paar Hintergründe dazu kennt, die ich gern an der Stelle schon mal vorwegnehmen möchte, denn sonst versteht man es nicht. Ich möchte eins vorwegnehmen. Diese Suche nach ihrem vermeintlichen Vater Peter, der ja auch schon verstorben war, die hatte ein kleines Recherchebüro durchgeführt und die hatten schlichtweg einen Fehler gemacht. Peter war gar nicht ihr Vater.
Und was ist jetzt Fakt, Julia?
Es gibt laut der DNA-Bank eine genetische Übereinstimmung zwischen ihr und einem 83-jährigen Mann. Damit ist klar, dieser Mann ist ihr biologischer Vater. Er heißt übrigens Ralph und es stellt sich heraus, Ralph weiß nichts von einer Tochter. Er hatte wohl eine Affäre mit Johannas Mutter, Ilse, aber dass sie schwanger wurde, das war ihm völlig neu.
Und Ralph hat zwar nie geahnt, dass er eine Tochter hat, aber er freut sich. Er freut sich total. Und Vater und Tochter, also Ralph und Johanna, schreiben einander, sie schicken sich Fotos und sie verabreden sich zu einem Telefonat. Johanna hat uns davon erzählt.
Das erste Telefonat war ganz verrückt. Der war so herzlich. Dieses Gespräch war so, als ob man sich schon immer kennt. Und auch während des Gesprächs hat er zu mir gesagt, I love you so much. Da schießen mir jetzt schon wieder die Tränen in die Augen, weil du kannst diese Liebe so durchs Telefon fühlen, was du all die Jahre so vermisst hast. Und, ich hätte es mir nie erträumt, weil ich ja schon mit der ganzen Sache abgeschlossen habe, dass ich nochmal so ein Glück erfahren kann. Ich bin so glücklich im Moment in meinem Leben, dass ich meinen Vater jetzt gefunden habe. Und ich kann es nur wiederholen. Wenn man willkommen ist, ist das natürlich das größte Gefühl, das man sich vorstellen kann.
Johanna hat uns erzählt, dass sie in diesem ersten Telefonat auch die Frau ihres Vaters gesprochen hat. Und die sagt, hallo Johanna, ich bin deine Stiefmutter, herzlich willkommen in unserer Familie. Und auch der Sohn redet mit ihr, also das ist ja der Halbbruder. Und er ist froh, dass er eine Schwester hat. Alle freuen sich wahnsinnig und nehmen Johanna mit offenen Armen auf.
Es kommt sicher hinzu, dass Ralph einen seiner Söhne schon verloren hat. 2020 ist er an einer schweren Krankheit verstorben und nun hat er eine Tochter und einen Enkel dazu gewonnen.
Ja, und wir haben ihn in den USA angerufen. Das ist nun gut 2 Monate her, dass er erfahren hat, dass er eine Tochter in Deutschland hat.
Nach 65 Jahren habe ich plötzlich eine Tochter. Und das in Deutschland, das hätte ich wirklich nicht gedacht. Ich bin schon Vater von 2 Söhnen und habe mir immer auch ein kleines Mädchen gewünscht. Doch das hat leider nie geklappt. Aber jetzt ist sie plötzlich da. Ich bin echt überglücklich, dass sie ein Teil meines Lebens ist. Ich kann es kaum erwarten, sie endlich persönlich zu treffen. Endlich mit ihr zu sprechen und sie einfach in den Arm zu nehmen. Ich liebe sie wirklich sehr.
Das Ende einer unglaublichen lebenslangen Suche.
Ja.
Und ein Ende, das durch einen Zufall zustande kam. Johanna hat schon einen Flug gebucht und in einigen Wochen geht es in die USA.
Ja. Johanna ist immer noch außer sich vor Freude und vor Dankbarkeit, denn sie erfährt im Laufe der Wochen, dass ihr Vater den Gentest abgegeben hat, um einem Cousin einen Gefallen zu tun. Er wusste ja gar nicht, dass er eine Tochter hat. Es war einfach ein riesiger Zufall.
Das, was ich mir immer gewünscht habe, mein ganzes Leben lang, erfahre ich im Moment. Mehr Liebe bekomme ich jetzt schon in der kurzen Zeit von ihm, nur durchs Telefon, als ich mir je hätte wünschen können. Man kann sich gar nicht vorstellen, dass das jetzt wirklich so passiert, nach allem, was ich hinter mir habe. Ja, da muss man schon sagen, und wenn man nie gläubig war, dann wird man in dem Moment gläubig und denkt, da hat ja irgendjemand seine Finger mit im Spiel gehabt, dass es jetzt doch so glücklich ausgeht.
So, Julia, ist das zu fassen?
Nee, es ist eine unglaubliche Geschichte. Aber was ich wirklich wichtig finde zu betonen, ist, dass das ja eine Geschichte ist, die Geschichte von Johanna, die Mut macht. Diese kleine Johanna als Kind hat den Traum. Sie hatte den Traum ganzes Leben lang, also von einem Vater, der sie liebt. Und nach ganz vielen Enttäuschungen und nach Abstürzen und nach ganz verrückten Wendungen tritt er plötzlich in ihr Leben. Johanna hat an diesem Traum festgehalten, seit sie mit 5 Jahren Chicago verlassen musste und allein in diesem Flugzeug nach Deutschland saß. Und knapp 60 Jahre später wird dieser Traum wahr. Sie hat ihre Schwester Olivia gefunden und ihren Vater, den sie ja auch noch nach all der Zeit wirklich kennenlernen kann, der am Leben ist und der sie von ganzem Herzen in seinem Leben willkommen heißt. Wenn das nicht Mut macht, ist schön, oder?
Sehr schön sogar.
Silvi, das war unser erstes Mal am Mikrofon.
Es war toll.
Ja, hat's dir gefallen?
Ich fand's super.
Sehr gut. Und ich hoffe, euch hat's auch gefallen. An der Stelle musst du bitte auf die Shownotes hinweisen.
Alle zusätzlichen Informationen findet ihr in den Shownotes.
Und an euch, danke fürs Zuhören. Bis ganz bald und passt aufeinander auf.